Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Wenn man ein Abo kündigen will, weil man die Zeitung eh kaum liest und sich denkt, kann ich mir das Geld ja auch gleich sparen, dann ist das meistens ja ganz einfach. E-Mail schreiben, sehr geehrte Damen und Herren, hiermit kündige ich. Und weil man meistens nicht so ganz genau weiß, ab wann man nochmal kündigen darf, schreibt man am besten noch rein zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Sache erledigt, Geld gespart, fein. Und in etwa so einfach ist das, wenn in Thüringen der Ministerpräsident sagt, das mit dem MDR brauche ich nicht, kündige ich, muss er auch niemanden für fragen, kann er einfach tun. Auch hier zum nächstmöglichen Zeitpunkt. In wenigen Monaten sind in Thüringen bekanntlich Landtagswahlen und wenn der neue Ministerpräsident von der AfD stammt und Björn Höcke heißt, dann könnte das passieren. Denn dieses hiermit kündige ich zum nächstmöglichen Zeitpunkt, das hat er ja schon angekündigt. Wie wahrscheinlich ist das und welche Folgen hat das? Gleich Thema in dieser Sendung. Zuerst geht's jetzt aber nicht nach Thüringen, sondern nach Bayern. Und zwar nach München, um genau zu sein, zur Süddeutschen Zeitung. Da steht offenbar ein deutlicher Stellenabbau bevor. Wieder mal, muss man ja sagen, die Eigentümerin der Zeitung, nämlich die Südwestdeutsche Medienholding GmbH in Stuttgart, die will, laut Medienberichten, 30 Stellen streichen. Was für Unruhe sorgt in der Belegschaft, ist ja nicht so überraschend. Und das auch nicht zum ersten Mal in den vergangenen Monaten. Unser Landeskorrespondent in Bayern ist Michael Watzke und der ist den Sparplänen mal nachgegangen, unter anderem im Gespräch mit einem Gewerkschaftsvertreter.
Im Augenblick ist nicht der Zeitpunkt in der Verlagsbranche, um große Renditen abzuschöpfen,
sagt Mika Beuster, Bundesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes.
Sondern wer in Zukunft auch bestehen will, und es gibt gute Gründe daran zu glauben, dass das durchaus gelingen kann, der muss jetzt investieren. Und zwar nicht nur in Technologie, sondern auch in die klugen Köpfe.
Die Süddeutsche Zeitung verringert derzeit aber die Zahl ihrer Köpfe erneut. 30 Stellen will der Eigentümer des Münchner Traditionsblattes bis Ende des Jahres streichen, die Südwestdeutsche Medienholding in Stuttgart, SWMH. Das habe die Chefredaktion der Belegschaft mitgeteilt, sagt ein langjähriges Redaktionsmitglied dem Deutschlandfunk. Die Enttäuschung im schwarzen Büroturm an der Hultschiner Straße im Münchner Osten sei groß.
Unsere Chefredaktion hat schon vor 2 Jahren bei der letzten Abfindungs- und Kündigungsrunde nicht für uns gekämpft. Jetzt lassen sie uns wieder im Stich. Die SZ-Redaktion blutet aus, aber unsere Chefs Wolfgang Krach und Judith Witwer beschwichtigen nur, geben Durchhalteparolen aus und sagen, dass es leider nicht zu ändern sei.
Das Redaktionsmitglied, dessen Stimme wir auf eigenen Wunsch nachvertont haben, beschreibt die schlechte Stimmung in der kleiner werdenden Stammbelegschaft. Die ächzt unter der gestiegenen Arbeitsbelastung. Viele schütteln den Kopf darüber, dass die SZ mit selbstgemachten Problemen für Schlagzeilen sorgt, etwa bei der Suche nach einem internen Maulwurf, der Redaktionsinterner nach außen getragen haben soll.
Die Stimmung ist am Boden. Die Redaktion kommt einfach nicht zur Ruhe. Nicht nur wegen der Personalquerelen, sondern auch wegen der vielen anderen Affären und Skandale. Und wegen der Suche nach dem Maulwurf, der oder die den Medieninsider mit Infos aus dem engsten Zirkel versorgt. Jeder fragt sich, wer ist es?
Der Branchendienst Medieninsider zitierte kürzlich erneut detailliert aus einer Redaktionskonferenz der Süddeutschen. Die SZ-Chefredaktion hatte vergeblich versucht, den Informanten zu finden, indem sie nach Datenverkehr zwischen IP-Adressen im Haus und dem Medieninsider suchen ließ. Für diese Methoden handelte sich die Leitung harsche Kritik ein. Mit dem angekündigten Stellenabbau reagiert der Eigentümerverlag nach eigenen Angaben auf sinkende Printerlöse.
Während die Zahl der digitalen Abonnenten seit Jahren kontinuierlich wächst, ging die gedruckte Auflage zuletzt stärker zurück als erwartet.
Nach Deutschlandfunk-Informationen stagniert derzeit jedoch auch das Digitalgeschäft der SZ. Konkurrenten wie der Münchner Merkur und die FAZ setzen der Süddeutschen zu. Die Eigentümer in Stuttgart halten trotzdem an ihrem ambitionierten Renditeziel von mehr als 10% fest und fordern Ausgabenkürzungen, sagt das Redaktionsmitglied, mit dem der Deutschlandfunk sprach. Die SWMH stellt es gegenüber dem Deutschlandfunk anders dar.
Die Süddeutsche Zeitung wird in geringem Umfang in den nächsten Monaten auslaufende Verträge von Redakteurinnen und Redakteuren nicht verlängern. Auch durch natürliche Fluktuation oder beispielsweise durch das Angebot von Altersteilzeit wird die Zahl der Stellen bis Ende dieses Jahres etwas niedriger liegen als heute. Betriebsbedingte Kündigungen sind nicht geplant.
Gestern Abend bei einer Betriebsversammlung des Süddeutschen Verlags soll SZ-Geschäftsführer Christian Wegner nach Angaben der Gewerkschaft Verdi zurückgerudert sein. Es bestehe Hoffnung, dass der Personalabbau in der Redaktion der Süddeutschen Zeitung nicht ganz so dramatisch ausfalle wie bislang befürchtet, also weniger als 30 Stellen umfasse. Beim Renditeziel soll es aber bleiben. In früheren Zeiten, als es noch kein Social Media gab, waren 10% Rendite im Mediengeschäft eher wenig. Heute dagegen müsse man in Qualität investieren, fordert DJV-Chef Beuster.
Wir brauchen diese Traditionstitel, diese Marken, die eben die Verlässlichkeit, das Vertrauen der Leserinnen und Leser transportieren in die digitale Welt, um dort Glaubwürdigkeit herzustellen. Das ist die größte Währung im Journalismus. Und diese Währung darf man nicht versilbern, um eben mal schnell ein paar Euro Rendite zu machen. Es gibt gute Gründe, an den Erfolg zu glauben. Es gibt einen enormen Bedarf an guten Qualitätsjournalismus in Deutschland. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel.
Stellenabbau bei der Süddeutschen Zeitung. Michael Watzke ist dem nachgegangen. Der Nachruf, das ist ja eine spezielle journalistische Darstellungsform. Warum? In der Regel weiß man ja eher nicht im Vorfeld, dass jemand stirbt, und bedeutende Personen, die werden deshalb in Nachrufen verbal zu Grabe getragen, bevor die Person auch im echten Leben, naja, nicht mehr lebt. Im Fall der Fälle kann man dann halt schneller reagieren. Soweit so klar. Aber wie entscheidet man eigentlich, wer verdient einen solchen Nachruf und wer nicht? Unser Kolumnist hat sich darüber Gedanken gemacht, und zwar an einem konkreten Beispiel. Ein Mann, vor etwa einer Woche verstorben, schillernd auf jeden Fall, aber nicht gerade ein Vorbild.
Medias Res. Die Meinung von Matthias Dell.
Meine letzte Kolumne handelte von Nachrufen. Aber dabei hat ein Aspekt gefehlt. Was macht man, wenn Personen sterben, die zwar weltbekannt waren, das aber nicht für vorbildliche Leistungen? Leute wie O.J. Simpson, Footballstar, Schauspieler, Angeklagter wegen des Mordes an seiner Frau, der vergangene Woche im Alter von 76 Jahren gestorben ist. Simpsons Biografie war der Stoff für einschneidende mediale Erzählungen. Zu diesem Leben gehört, dass O.J. Simpson der Armut rassistischer Ausgrenzung, in die er 1947 hineingeboren wurde, als Footballstar und Schauspieler entkommen konnte. Fernsehsport und Entertainment sind in den 1960er Jahren die Bereiche des US-amerikanischen Lebens, die einem Schwarzen wie ihm zuerst offenstehen für den Aufstieg. Simpsons Abstieg wird dann zum Treiber für die Entwicklung des Reality-TV. Im Sommer 1994 soll der Star wegen der Ermordung seiner Ex-Frau Nicole Simpson Brown und deren Freund Ron Goldman festgenommen werden. Der Verhaftung entzieht er sich kurzzeitig durch eine absurde Flucht. Auf dem Rücksitz eines weißen Ford Bronco, der von einem Freund gesteuert wird, dahinter eine Eskorte aus Polizeiautos. Das Bild vom weißen Geländewagen auf dem leeren Highway, gefilmt von Kamerateams aus Hubschraubern, wird zu einer medialen Ikone. Das Fernsehen unterbricht sein Programm, um das widersinnige Spektakel live zu übertragen. Ein identitätsstiftender Moment. In den USA weiß vermutlich jeder Mensch, der damals alt genug war, wo er zu diesem Zeitpunkt gewesen ist. Mit dem Strafprozess gegen O.J. Simpson 1995 ist es nicht anders. Auch hier überträgt das Fernsehen live. Wieder ein epochales Spektakel, das die Fernsehbildschirme und Schlagzeilen dominiert. Rechtsprechung als Daily Soap, Bilder und Sätze, die Eingang in die populäre Kultur finden. Am Ende wird Simpson freigesprochen, seine Schuld erst im nachfolgenden Zivilprozess festgestellt. Auf verdrehte Weise erzählt der Freispruch etwas über den US-amerikanischen Rassismus. Das Urteil wird als Wiedergutmachung für die Freisprüche der Polizisten gelesen, die 1991 den LKW-Fahrer Rodney King mit Schlägen und Tritten traktierten. Im Prozess gegen Simpson wird die institutionalisierte Polizeigewalt gegen Schwarze im Los Angeles der 1980er und 1990er Jahre zum Thema. Trotz des Freispruchs gilt der Prozess zudem als Wegmarke für die erstmals wirksame mediale Vermittlung von häuslicher Gewalt, einem bis heute strukturellen Problem. So führte die Live-Übertragung die Anrufe bei der Polizei vor Augen, von denen Nicole Simpson Brown sich nach Schlägen vergeblich Schutz erhoffte. Sichtbar wurde, was heute im medialen Bewusstsein durch den Begriff Femizid stärker verankert ist. Tödliche Partnerschaftsgewalt hat eine Vorgeschichte, die Trennung vom gewalttätigen Partner bedeutet keine Sicherheit vor ihm und Auch bekannte, in Film und Fernsehen sympathische Figuren können zu Hause Gewalttäter sein. Weil zu Simpsons Verteidigern ein gewisser Robert Kardashian gehörte, markiert der Prozess nicht zuletzt den Beginn der milliardenschweren, einflussreichen Medienkarrieren von Kim Kardashian und ihren Schwestern. Wie deren Bekanntheit eines Tages erinnert werden wird, ob als groß oder seismisch, das muss sich noch zeigen.
Und das waren Gedanken von unserem Kolumnisten Matthias Dell. Im September wird in drei ostdeutschen Bundesländern ein neuer Landtag gewählt, in Sachsen, in Brandenburg und in Thüringen. Und in allen drei Bundesländern sind, nach jetzigem Stand, hohe Ergebnisse für die AfD zu erwarten und nicht auszuschließen auch eine Regierungsbeteiligung oder gar ein AfD-Ministerpräsident. In Thüringen hieße der dann Björn Höcke. Und was das bedeuten würde für das Bundesland? Mit dieser Frage beschäftigt sich seit einigen Monaten der Verfassungsblock mit dem sogenannten Thüringen-Projekt. Die Ergebnisse der Recherchen, die wurden heute in Erfurt vorgestellt. Und einen Aspekt daraus, den haben wir ja schon mehrfach thematisiert in dieser Sendung. Wenn ein AfD-Ministerpräsident aus dem Rundfunkstaatsvertrag aussteigen will, dann kann er das tun. Welche Folgen das hat, darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit Hanna Beck, Politikwissenschaftlerin und Mitarbeiterin beim Thüringen-Projekt. Frau Beck, was würde es denn konkret bedeuten jetzt für die finanzielle Ausstattung von ARD, ZDF und MDR? Denn MDR würde es ja in zwei anderen Bundesländern weiterhin geben. Was würde das alles bedeuten, wenn aus Thüringen jetzt demnächst keine Rundfunkbeiträge mehr kommen würden?
Was man sagen kann, ist, wenn der Ministerpräsident Thüringens ankündigt, den Rundfunkstaatsvertrag zu kündigen, mit MDR zum Beispiel, dann wäre die bundesweite Finanzierung des Rundfunks stark beeinträchtigt, beziehungsweise geht es da um ZDF und ARD. Mit MDR müssten dann auch zum Beispiel Gremien neu besetzt werden und die Finanzierung der Landesmedienanstalt stünde auf dem Spiel. Und die Rundfunkanstalten wären dann auch nicht mehr berechtigt, ihren Sendebetrieb in Thüringen fortzusetzen, wenn die Kündigung in Kraft getreten ist. Wenn wir jetzt annehmen, Björn Höcke wird Ministerpräsident und der hat ja ein großes Interesse schon daran bekundet, die Medienstaatsverträge mit ARD, ZDF und MDR zu kündigen, dann könnte er diese Medienstaatsverträge bzw. den MDR-Medienstaatsvertrag erst 2026 kündigen. Also dann würde diese Kündigung in Kraft treten und er müsste es auch schon zwei Jahre vorher, also 2024, ankündigen.
Aber es würde bedeuten, dass alle anderen Landesrundfunkanstalten insgesamt den Gürtel enger schnallen müssten, wenn die Beiträge aus Thüringen nicht mehr kommen.
Wenn jetzt die Rundfunkbeiträge nicht mehr kommen, also es ist dann nicht ganz klar, was passiert. Also die anderen Bundesländer müssten dann im Prinzip für Thüringen zahlen, wenn weiter gesendet werden soll. Die Frage ist dann, würden sie das tun? Und das ist nicht ganz klar. Aber es ist klar, dass, also wenn Thüringen aus den Staatsverträgen zur Erhebung, Verteilung und Höhe des Rundfunkbeitrags aussteigt, dann würde das das System der Rundfunkfinanzierung destabilisieren.
Gehen wir aber davon aus, es kommt zu einer Kündigung der Verträge. Was hätte das, was glauben Sie, was hätte das für Folgen für die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in anderen Bundesländern? Also mal ganz praktisch betrachtet, wenn Menschen in anderen Bundesländern sehen, in Thüringen, da gibt es jetzt demnächst nicht nur keine Erhöhung des Rundfunkbeitrags, es gibt gar keinen Rundfunkbeitrag mehr. Was hätte das für eine Folge für die Akzeptanz in anderen Bundesländern? Befürchten Sie da, ich sag mal, einen Dammbrucheffekt?
Also es kann passieren, dass Thüringen im Prinzip abgehängt wird. Aber auch das ist eben tatsächlich schwer zu beurteilen, was dann genau gesellschaftlich und politisch passieren wird. Was eben dann passieren würde, ist, dass Ministerpräsident Höcke, wenn wir jetzt annehmen, er ist Ministerpräsident, bis zu dem Inkrafttreten der Kündigung zwei Jahre Zeit hat, um seinen eigenen Rundfunk aufzubauen. Das hat er ja auch schon angekündigt, dass er das plant. Und nach 2026 dürfte dann bei Kündigung des MDR-Staatsvertrags der MDR nicht mehr senden, wenn er bis 2026 gekündigt wird. Und der Rundfunk würde dann den MDR sozusagen ersetzen. Und dann müsste das Verfassungsgericht entscheiden, ob dieser Rundfunk den Grundversorgungsauftrag der Medien erfüllt. Und das ist beim Unterschreiten von Geboten immer schwerer zu ermitteln als beim Überschreiten von Geboten. Und Höcke könnte damit eben politische Tatsachen schaffen. Also Recht wirkt verzögert auf die Wirklichkeit. Und wenn dann das Gericht sagt, der Grundversorgungsauftrag ist hiermit nicht erfüllt, dann wäre das eben aber schon eine Weile so gelaufen.
Das ist ja alles eigentlich seit einiger Zeit bekannt. Unter anderem auch durch Ihre Recherchen. Also dass der Ministerpräsident den Vertrag eigenmächtig kündigen kann. Es ist aber trotzdem nichts passiert, um diese Möglichkeit in den Spielregeln auszuschließen. Sie machen da ja Vorschläge, konkrete Vorschläge, wie man das machen kann. Aber es ist alles nicht passiert. Man könnte den Verdacht haben, das liegt vielleicht auch daran, dass man der AfD kurz vor den Landtagswahlen kein zusätzliches Wahlkampfthema verschaffen will. Was ist Ihre Erklärung?
Die politische Erklärung zu suchen in Thüringen ist ja immer recht schwierig. Also die Situation ist politisch oft recht verfahren. Es gibt viele Blockaden. Viele Entscheidungen konnten in den letzten Jahren nicht getroffen werden. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, ob sich die Abgeordneten der demokratischen Parteien noch auf Änderungen zum Beispiel in der Verfassung einigen können, bevor die nächsten Landtagswahlen passieren im September. Weil mit diesen Landtagswahlen würde dann, wenn dann die AfD zum Beispiel die Sperrminorität bekommt, dann könnten keine Verfassungsänderungen mehr passieren ohne sie. Also es ist dann recht unwahrscheinlich, dass dann zum Beispiel noch ins Gesetz geschrieben würde oder in die Verfassung geschrieben würde, dass das Parlament sich auch bei der Kündigung an Rundfunk- bzw. Medienstaatsverträgen beteiligen soll. Wir sagen ganz klar, unser Vorschlag zielt nicht auf eine einzige autoritär-populistische Partei. Es zielt auf alle, die da sind und die da noch kommen werden. Und sowieso braucht es unserer Meinung nach eine stärkere legislative Rückbindung bei der Kündigung von Staatsverträgen.
Das heißt, das Parlament muss mitreden können.
Das dürfen. Parlament muss mitreden können. Es muss eine Diskussion im Parlament darüber geben dürfen, ob so eine Kündigung angebracht ist. Und dadurch wird auch die Öffentlichkeit wieder mehr einbezogen. Weil wenn der Ministerpräsident alleine kündigt, dann fehlt es an Diskussionen und nicht nur legislativ, sondern eben auch in der Gesellschaft.
Welche Folgen hat es für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Thüringen, wenn dort demnächst die AfD den Ministerpräsidenten stellt? Darüber habe ich gesprochen mit Hanna Beck, Mitarbeiterin beim sogenannten Thüringen-Projekt, ein Rechercheprojekt, und dessen Ergebnisse, die wurden heute vor dem Landtag in Erfurt vorgestellt. Kann Verlinken strafbar sein, wenn die verlinkten Inhalte es sind? Ist ja eigentlich ein ganz alter Hut. Die Debatte, die ist ja ungefähr so alt wie das Internet selbst. Aber guckt man mal auf so ein paar der Urteile dazu, dann sieht man, so ein ganz klares Ja oder so ein ganz klares Nein gibt es nicht. Morgen geht die Debatte wieder mal vor Gericht, und vor Gericht steht da ein Redakteur von Radio Dreieckland aus Freiburg. Und eben dieser Redakteur, der hatte in einem Online-Artikel genau das getan, nämlich einen Link gesetzt, und zwar wohin? Auf die Seite einer Vereinigung, die verboten ist. Genauer gesagt auf deren archivierte Website, denn die Vereinigung, die war ja schon, wie gesagt, verboten. Das hat der Redakteur jetzt natürlich nicht einfach so aus Spaß gemacht, sondern natürlich, weil es im Artikel um eben diese Vereinigung ging. Ist das schon strafbar? Darüber entscheidet ab morgen das Landgericht Karlsruhe. Thomas Wagner fasst den Fall für uns vorab zusammen.
Sie kamen am 17. Januar 2023 im Morgengrauen.
Ja, der Schock war sehr groß. Es hat bei mir an der Tür ziemlich laut geklopft. Ich dachte erstmal, das sei ein Einbrecher. Das ist schon ein ziemlicher Schock, so geweckt zu werden. Relativ bald wurde mir dann aber doch bewusst, dass es wirklich die Polizei ist.
Die mit einem Hausdurchsuchungsbefehl vorbeischaute. Fabian Kienert, Redakteur beim Freiburger Sender Radio Dreieckland mit linksalternativer Ausrichtung, hatte so etwas zuvor noch nie erlebt. Ermittler, die Schubladen und Schränke durchwühlen, nach Dokumenten Ausschau halten. Parallel wurden auch die Räume des Senders und die Wohnung eines leitenden Mitarbeiters durchsucht. Der Stein des Anstoßes, eine kurze Meldung, die Fabian Kienert verfasst hatte. In dem 33-Zeilen-Text ging es um die Einstellung eines Ermittlungsverfahrens gegen die Hintermänner einer verbotenen, linksgerichteten Online-Plattform. Der Text, erinnert sich Kienert,
war eigentlich auch wirklich relativ im Nachrichtenstil verfasst dazu.
Der springende Punkt, damit, zu Kienert, sich die Leserinnen und Leser ein Bild über die verbotene Online-Plattform machen konnten, habe er am Schluss einen Link eingefügt, der zu Archivseiten der Plattform führte. Das war allerdings für die Strafverfolgungsbehörden seinerzeit zu viel der gut gemeinten Aufklärung. Sie sahen die Tatbestandsmerkmale des Paragraphen 85 des Strafgesetzbuches erfüllt und da steht sinngemäß drin, wer eine Vereinigung unterstützt, die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung stellt, kann mit Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahren oder Geldstrafen belangt werden. Und mit dem Link in seiner Meldung habe Fabian Kienert eine verbotene Organisation tatsächlich unterstützt. Kienert selbst weist die Anschuldigung zurück.
Das haben ja auch andere Medien auf das Archiv von links unten in die Media verlinkt. Ich glaube, dass schon ein Zeichen ist, dass man versucht, gerade die Pressefreiheit von uns als kleinen linken Radio an dieser Stelle einzuschränken.
Herzlich gegrüßt bei Punkt 12 Mittagsmagazin auf Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg.
Nach den Hausdurchsuchungen sendet Radio Dreieckland aber unverdrossen weiter. Allerdings mussten die Sendeverantwortlichen und Fabian Kienert mehrfach vor Gericht erscheinen und konnten teilweise Etappensiege einfahren. So hatte das Landgericht Karlsruhe im August vergangenen Jahres entschieden, die Hausdurchsuchungen bei Radio Dreieckland waren rechtswidrig, die gefundenen Daten müssen gelöscht werden. Dagegen legte die zuständige Staatsanwaltschaft Rechtsmittel ein. Ergebnis, die Durchsuchung bei Redakteur Fabian Kienert könne durchaus verhältnismäßig gewesen sein, so eine weitere Entscheidung des Oberlandesgerichtes Stuttgart. Ob der Link nun den Strafbestand der Unterstützung einer kriminellen Vereinigung erfüllt oder nicht, soll morgen der neue Strafprozess gegen den Radio Dreieckland-Redakteur klären.
Und in dem Bereich, insbesondere bei der Frage, wie weit ist die Linksetzung von der Presse- und Meinungsfreiheit erfasst, da gibt es tatsächlich noch nicht so viele Entscheidungen. Und deswegen haben wir gesagt, das ist hier von ganz grundlegender Bedeutung und haben uns dazu entschieden, dieses Verfahren zu unterstützen.
Sagt David Wördermann, Anwalt im Dienst des Vereins Gesellschaft für Freiheitsrechte in Berlin. Aus seiner Sicht liegt der Fall klar. Ein Link alleine kann und darf keine strafrechtlichen Konsequenzen haben, zumal der Artikel im vorliegenden Fall mit keiner Silbe für die Vereinigung geworben habe. Vielmehr sei es inhaltlich sehr sachlich um die Einstellung eines Ermittlungsverfahrens gegangen. Wie viel Link darf letztlich sein? Um diese Frage zu klären, bemüht David Wördermann derzeit unabhängig vom beginnenden Strafverfahren die oberste juristische Instanz im Staat. Das Bundesverfassungsgericht. Ein simpler Link alleine bedeutet noch keine Unterstützung einer verbotenen Organisation.
Vielmehr ist das eben von der Pressefreiheit umfasst, solche Links auch zu setzen. Es ermöglicht den Leserinnen und Lesern, sich selbst ein Bild zu machen. Und wir argumentieren darüber hinaus, dass die Durchsuchungen auch unverhältnismäßig waren. Sie greifen massiv in das Redaktionsgeheimnis an, sie gefährden den Quellenschutz. Und deswegen verstoßen sie gegen die Presse- und Rundfunkfreiheit.
Während noch völlig unklar ist, wann das Bundesverfassungsgericht auf diese Beschwerde eingehen wird, beginnt der nächste Strafprozess gegen Redakteur Fabian Kienert morgen vor dem Landgericht Karlsruhe.
Ich gehe da fest von einem Freispruch aus. Allerdings, ich würde mich deutlich lieber mit anderen Themen als mit mir selber beschäftigen.
Morgen beginnt in Karlsruhe vor dem Landgericht dort der Strafprozess gegen einen Redakteur des Radiosenders Radio Dreieckland. Thomas Wagner hat den Fall vor Prozessbeginn für uns zusammengefasst. Und jetzt zum Schluss noch der kleine Hinweis, die Bundesregierung, die gibt's jetzt auch auf WhatsApp. Seit heute gibt's da einen eigenen Kanal und die erste Nachricht, das ist eine Sprachnachricht und sie stammt vom Bundeskanzler höchst selbst. Und der erste Eindruck dieser 34 Sekunden, ich sag mal, es ist in etwa so spritzig, wie man es erwarten darf. Und wenn der Bundeskanzler jetzt nicht vorhat, auf TikTok zu tanzen, auf WhatsApp singen, das tut er ebenfalls nicht. Zumindest noch nicht. Und das war's für heute mit Medias Res. Hier gibt's gleich die Nachrichten. Und dann im Anschluss gibt's den Büchermarkt, den moderiert Maike Albert. Und dort hat sie unter anderem eine Rezension des neuen Buchs von Ingo Schulze im Programm. Benedikt Schulz ist mein Name und ich sage danke fürs Zuhören. Im Namen des ganzen Teams von Medias Res. Tschüss, machen Sie's gut.